Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend. Kulturstaatsministerin Claudia Roth treibt die Restitution kolonialer Beutekunst voran und hat alle Museumsdirektoren und Direktorinnen versammelt, die Benin-Bronzen in ihren Häusern haben. Rückschlag. Die deutsche Botschaft verwehrt Kooperationspartnern aus Kamerun die Einreise. Man kann die Entscheidung auch eine postkoloniale Ohrfeige nennen. 150 vergessene Künstlerinnen hat das Verborgene Museum seit seiner Gründung 1986 entdeckt. Jetzt geht das Archiv an die Berlinische Galerie. Wird das russische Rechtshilfenetzwerk OWD bald zwangsaufgelöst? Es wäre der nächste Schlag nach der Schließung von Memorial. 1160 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin gibt es in deutschen Museen. Im April letzten Jahres haben die Mitgliedsmuseen der Benin Dialogue Group, das Auswärtige Amt und die Staatsministerin für Kultur und Medien mit Partnern in Nigeria die Rückgabe der historischen Bronzen und künftige Kooperationen verabredet. Claudia Roth, die neue Kulturstaatsministerin, will diese Aufgabe entschlossen vorantreiben und deshalb hat sie zum ersten Mal alle Museumsdirektoren und Direktorinnen eingeladen. Es waren also auch Häuser vertreten, die nur kleine Bestände von Bronzen in ihrer Sammlung haben. Ich freue mich, Frau Roth, dass Sie nach einem langen Tag noch Zeit finden für unser Gespräch. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ich freue mich auch.
Welchen Eindruck hat die Konferenz bei Ihnen hinterlassen? Sind alle beteiligten DirektorInnen bereit, eine zügige Restitution zu unterstützen? Oder gab es auch Einwände, vielleicht sogar Widerspruch?
Also erstmal war das eine ganz, ganz große Bereitschaft, an der Aufarbeitung des Kolonialismus und unserer Kolonialgeschichte mitzuarbeiten. Und ich glaube, darum geht es ja auch. Es geht darum, dass wir diesen enormen Nachholbedarf, den wir haben, das ist ja wie ein weißer Fleck in unserer Erinnerungskultur, dass wir das überwinden. Raus aus den Zitadellen der akademischen, hochgeschätzten Expertendebatten, da findet es ja statt, in den Museen rein ins Bewusstsein, rein in eine breite Auseinandersetzung, dass wir die Frage von kolonialen Verbrechen nicht so locker abschieben können in Richtung Frankreich, Großbritannien, Spanien, Belgien, die sollen sich damit auseinandersetzen. Wir sind ja nicht verantwortlich mit Namibia, das ist alles geklärt, ich überzeichne es ein bisschen. Das geht nicht, sondern dass wir anfangen, uns viel intensiver, sehr breit damit auseinanderzusetzen, gegen all diejenigen auch, die unsere Geschichte relativieren wollen oder die Schlussstriche ziehen wollen, wo es keine gibt. Und ich glaube, dass gerade der Umgang mit den Benin-Bronzen, die Bereitschaft von Rückgabe, da geht es ja auch vor allem um die Eigentumstitel, beweist, ob wir wirklich entschlossen sind, wenn es um die Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes geht. Und dass heute so viele Museumsdirektorinnen, Direktoren da waren, also wirklich von Darmstadt bis Hildesheim, Freiburg, Frankfurt, Stuttgart, alle waren sie da, alle sind sie gekommen zu unserer Videokonferenz. Das hat mich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt und hat sehr deutlich gemacht, ja, es gibt eine Bereitschaft.
Wegen unseres föderalen Systems entscheiden Landespolitiker über die Rückgabe. Die waren heute nicht dabei. Was bekommen Sie, Frau Roth, für Signale aus den Ländern?
Naja, die Länder waren schon vertreten durch Baden-Württemberg, die die Federführung in diesem Bereich haben für die Bundesländer. Aber es gibt eben schon zwei Bundesländer, die sich positiv geäußert haben. Ich will nur mal sagen, worum es geht. Es geht um die Eigentumsrückübertragung. Dann geht es darum, dass verhandelt wird, was wird konkret zurückgegeben. Und dann geht es auch darum, mit der nigerianischen Seite zu überlegen, welche Kunstwerke können weiterhin bei uns ausgestellt werden. Denn es ist durchaus auch im nigerianischen Interesse, ja, stolz darauf hinzuweisen, was diese Kunst und die Bedeutung dieser Kunst ausmacht. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass als erstes zwei Bundesländer sich sehr deutlich geäußert haben, und zwar Hamburg. Dr. Broster, der Kultursenator, hat gesagt, Hamburg wird rückgeben, wird rückübertragen. Und Theresia Bauer, die zuständige Ministerin in Baden-Württemberg, hat das Gleiche gesagt. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und es gibt jetzt Museen wie das Kölner Museum und andere, die dem folgen wollen. Also ich glaube, da entsteht tatsächlich eine positive Entwicklung. Wir wollen in diesem Jahr beginnen mit den Rückübergaben. Und ich habe heute sehr deutlich gemacht, dass wir die Museen natürlich nicht allein lassen wollen. Denn die Museen, die Einrichtungen, die sind ja die wirklichen wichtigen Akteure. Und die will ich unterstützen bei der Digitalisierung, bei der Provenienzforschung von kolonial belastetem Sammlungsgut, bei der Zugänglichmachung dann auf Plattformen. Und das ist, glaube ich, sehr positiv aufgegriffen worden.
Ist denn die Perspektive, diese besonderen bronzenen Gedenkköpfe, die Tier- und Menschenfiguren, die Gusstafeln aus Benin, als Leihgaben in deutsche Museen dann zurückzuholen und auszustellen?
Wenn die nigerianische Seite das für richtig empfindet, ja. Zuallererst geht es mir aber wirklich darum, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was da passiert ist. Da ist kulturelles Erbe geraubt worden, entzogen worden. Und das sind offene Wunden seit Jahrzehnten. Ich meine, das ist ja im 19. Jahrhundert passiert, seit unglaublich langer Zeit. Und es muss darum gehen, im verstärkten Dialog mit den Herkunftsgesellschaften dieser Kunstgegenstände zur Heilung beizutragen, Vertrauen zu erwecken und dazu mitzuhelfen, dass wirklich allen, ich betone allen, der Zugang zum eigenen kulturellen Erbe ermöglicht wird. Ich höre von Gesprächen, die von Kolleginnen und Kollegen geführt worden sind mit der nigerianischen Seite, dass es ein großes Interesse gibt an zwei Dingen. Zum einen auch ein Interesse zu zeigen, ey, das sind unsere Kunstwerke, zeigt die mal bei euch, auch in dem Zusammenhang mit dem, was koloniale Geschichte an Verbrechen zu verantworten hat. Und zum anderen ist die Rückgabe oder die Eigentumsrückübertragung natürlich nicht das Ende, der Schlussstrich, sondern der Ausgangspunkt dann für eine verstärkte Kooperation. Und da sind schon einige wichtige Schritte gegangen worden in einem Abkommen, das im Oktober 2021 geschlossen worden ist. Da geht es um verstärkte Kooperation zwischen deutschen und nigerianischen Museen. Da geht es um die Ausbildung von Kuratoren, Kuratorinnen, um die Ausbildung von Museumsmanager, Managerinnen, um den Aufbau von kultureller Infrastruktur. Das heißt, wir wollen nicht aufhören, uns sozusagen mit Rückgaben zu befassen und das war's dann, sondern wir wollen daraus eine Verstärkung der internationalen Kulturpolitik, der internationalen Kooperation vorantreiben, übrigens auch, um ein neues Verhältnis zu ermöglichen auf Augenhöhe zwischen Deutschland und Nigeria, zwischen Deutschland und Afrika, zwischen Europa und Afrika.
Sie planen ja, Frau Roth, auch eine Agentur für internationale Museumskooperation. Deckt die in etwa das ab, was Sie eben beschrieben haben? Oder was müssen wir uns unter der Agentur vorstellen?
Ja, dieses Museumslab, das soll genau dazu beitragen. Das ist ja auf den Weg gebracht worden in einer gemeinsamen Kooperation zwischen BKM, also zwischen unserem Ressort, dem BMZ und dem Auswärtigen Amt. Und die Benin-Bronzen, die sind der Ausgangspunkt, die sind das Beispiel für weitere Sammlungen aus der Kolonialzeit, also belastetem Sammlungsgut, und sollen sozusagen der Auftakt sein für eine breite Kooperation. Und was ich höre, was in Nigeria entstehen soll, dann ist das wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Dann ist da Pavillon, dann wird ein neues Museum errichtet. Dann geht es da um sehr, sehr, sehr viel mehr als um das Erinnern an das, was gestohlen, was geraubt worden ist, sondern dann geht es um ein Erinnern in die Zukunft, sprich um eine moderne, in die Zukunft gerichtete Kooperation.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth, fällt es nicht schwer, mit allen zu reden, und es ist ihr gelungen, heute alle Museumsdirektoren und Direktorinnen zusammenzubringen, die in ihren Sammlungen Benin-Bronzen haben. Die Restitution von kolonialen Kulturgütern soll beschleunigt werden. Wenn auch die Politik mitzieht, könnte es sehr schnell vorangehen. Frau Roth, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank.
Eigentumsrückübertragung und Provenienzforschung, das haben wir eben im Gespräch mit Claudia Roth gehört, sind enorm wichtig. Im Ethnologischen Museum Fünf Kontinente in München lagern 200 Objekte aus der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun. Darunter auch der berühmte Blaue Reiterpfosten, den die Münchner Expressionisten damals in ihrem Almanach abbildeten und berühmt machten. Über 2 Jahre haben eine deutsche Ethnologin und ein kamerunisches Team die Gegenstände erforscht. Und jetzt sollte eine gemeinsame Abschlusskonferenz stattfinden. Doch die Wissenschaftler haben kein Schengen-Visum bei der deutschen Botschaft in Kamerun bekommen. Tobias Krone berichtet.
Es ist ein massives Stück braunes Holz, gut 1 Meter hoch. Auf beiden Seiten sind grobe Figuren eingeschnitzt. Und es gibt bis heute Rätsel auf. Der sogenannte Blaue Reiterpfosten, den Franz Marc und Wassily Kandinsky 1912 in ihrem Almanach verewigten.
Der Kreis, die Figur, die so schwarz und weiß bemalt ist. Dann auch hier so diese Krokodile, die man sieht. Oder hier auf der Rückseite dann dieses pflanzenartige Motiv. Was die genau bedeutet haben, das weiß man leider bis heute nicht.
Die Ethnologin am Münchner Museum Fünf Kontinente, Karin Guckeis, steht vor der Plastik, an der sie bis heute herumrätselt. Auch wo sie herstammt, kann sie nicht genau sagen. Der bayerische Offizier Max von Stetten schickte dieses Objekt aus Kamerun in sein Heimatland und übergab es der damaligen bayerischen königlichen Sammlung. Bis heute ist es im Besitz des Freistaats Bayern. Aus Kamerun, der deutschen Kolonie, folgten weitere 200 Objekte, vor allem Waffen, Pfeile, aber auch Masken und kunstvoll geschnitzte Löffel. Wie kamen diese Objekte in den Besitz Max von Stettens, von dem man weiß, dass er Strafexpeditionen unternahm?
Eine Strafexpedition hat bedeutet, dass man ihm halt dann den Ort zerstört hat, aber auch, dass man sehr, sehr viele Menschen getötet hat. Männer, aber auch Frauen, Kinder. Also es steht auch in diesen Berichten eben halt, wie diese Orte dann angezündet wurden. Es ist aus heutiger Perspektive sehr, sehr erschreckend.
Um die Sammlung dieses Offiziers Max von Stetten zu erforschen, fördern das Zentrum Kulturgutverluste und der Freistaat Bayern seit 2019 ein Forschungsprojekt. Karin Guckeis tat sich mit WissenschaftlerInnen aus Kamerun zusammen, denn sie haben durchaus Erkenntnisse, etwa zur Bedeutung des Blaue Reiterpfostens. Ein Videointerview mit dem kamerunischen Projektleiter Albert Guafo, Germanist an der Universität Jiang.
La dénomination que les Allemands donnaient à ces piliers, c'était le fétiche.
Die Deutschen nannten diese Pfeiler Fetisch. Sie waren heilige Objekte und sie standen in Bethäusern und in Privathäusern, um die Gemeinschaft gegen böse Geister zu schützen, die den Frieden stören konnten. Für Albert Guafo ist die Kooperation eine Sache der Gerechtigkeit. Objekte aus Kamerun sollten von Menschen aus Kamerun erforscht werden. Auch Karin Guckeis ist dieser Meinung.
Geleitet hat mich da ein Sprichwort, das ich so aus Ghana, Nigeria kenne. Until the lion tells the story, the hunter always will be the hero. Ja? Also solange man immer nur die eine Seite der Geschichte hat, wird der Jäger der Gewinner sein und nicht der Löwe.
Um im Bild zu bleiben, zwischen Jäger und Löwe gibt es viel zu diskutieren. Zum Beispiel fordert Albert Guafo, dass der Blaue Reiterpfosten in ein kamerunisches Museum zurückkehren sollte, während Karin Guckeis überzeugt ist, den Pfosten habe von Stetten von einer früheren Expedition mitgebracht, die friedlich verlief. Er sei also kein Raubgut. Doch zu einer Begegnung auf gleicher Augenhöhe kommt es nun nicht mehr. Eigentlich hätte es in dieser Woche einen Abschlussworkshop gegeben mit den kamerunischen Kollegen in Präsenz in München in Anwesenheit der Objekte. Tickets und Hotelzimmer waren gebucht. Die deutsche Botschaft aber verweigerte Anfang Januar allen 3 Wissenschaftlern das Schengen-Visum nach einem Termin. Darunter die junge Wissenschaftlerin Irene Machinda. Der Ablehnungsbescheid liegt der Redaktion vor. Darin heißt es:
Es bestehen begründete Zweifel an ihrer Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen. Hierbei berücksichtigt die Botschaft, Die familiäre Bindung an Kamerun, die wirtschaftliche Bindung, die ordnungsgemäße Nutzung von Schengen-Visa in der Vergangenheit. Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation seit Erteilung des letzten Schengen-Visums.
Die deutsche Botschaft befürchtete offenbar, die junge Wissenschaftlerin könnte nach dem Workshop in München nicht mehr nach Kamerun zurückwollen. Das Argument verwundert Karin Gugeis.
Frau Machinda, eine der eingeladenen Gäste, die war bereits zu Projektbeginn hier und ist dann auch wieder zurückgereist, wie es vorgesehen war.
Der über 60 Jahre alte Universitätsdekan Professor Joseph Ebone aus Puea soll schon auf der Botschaft seine Ablehnung erhalten haben, wegen einer nicht beigebrachten Geburtsurkunde, so hört man aus dem Forscherteam. Man habe ihm dort geraten, sein Visagesuch gleich zurückzuziehen, um einen negativen Vermerk für spätere Anträge zu vermeiden. Auch eine weitere Kollegin kam nicht weiter als bis zu dem Botschaftstermin. Deutschlandfunk Kultur fragt beim Auswärtigen Amt nach. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes will man sich dort nicht zu den einzelnen Fällen äußern. Karin Gugeis muss nun den Abschluss ihres Projektes über 200 Objekte, die in München liegen, als Videokonferenz abhalten.
Das ist für uns natürlich sehr erschütternd und ein großer Schlag.
Und wie sieht es das Team in Kamerun? Albert Guafo. Das nenne ich institutionellen Rassismus. Es gibt kein anderes Wort, um das zu erklären, weil die Menschen kein Straßendreck sind. Man stelle sich das mal vor bei einem Deutschen in der chinesischen Botschaft. Sowas ist unmöglich.
Sagt Albert Guafo, der schon viele Vorträge in Deutschland gehalten, hat dieses Mal ausgesperrt wird, so wie zwei weitere Wissenschaftler auch. Die neue Kulturstaatsministerin wusste, als wir mit ihr gesprochen haben, noch nichts von dem Vorgang. Sie will ihren Staatssekretär Andreas Görgens, den ehemaligen Leiter der Kultur im Auswärtigen Amt, anweisen, der Sache nachzugehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma für uns.
Seine Wimmelbücher haben Generationen von Kindern geprägt. Sein Blick für das Alltägliche und Absurde hat ihn ausgezeichnet. Nun ist der Kinderbuchautor und Illustrator Ali Mitgutsch im Alter von 86 Jahren in München gestorben. Das teilte der Ravensburger Verlag mit. Mit den Wimmelbüchern hat Mitgutsch ein neues Genre geschaffen. Allein in Deutschland gingen über 5 Millionen Exemplare der ohne Worte auskommenden Kinderbücher über die Ladentische. International kamen mehr als 3 Millionen verkaufte Exemplare dazu. Marie Schöß.
Mitgutsch malte für Kinder und gewissermaßen malte er weiter als Kind. Als einer, der nie aufhörte, Geheimnisvolles, Wunderbares zu entdecken.
Die Naivität des Kindes, die habe ich mir erhalten. Und die fand ich auch gut. Ich wollte nie so ausgekochter, abgebrühter Ding werden, das so lässig. Das wollte ich eigentlich nie.
Dabei hätte Mitgutsch diesen Blick schnell verlieren können. Geboren 1935 wächst er in München auf. Die Stadt ist geprägt vom NS-Regime, später von den Bomben und den Zerstörungen des Krieges. Es ist ein beschränktes Leben, eine Kindheit voller Sorgen und Entbehrungen. Auf den ersten Blick. Denn Ali Mitgutsch hat nie nur von dieser einen Seite seiner Kindheit erzählt. Viel lieber berichtete er von der anderen Seite. Davon, dass das Nachkriegsmünchen ein besonders aufregender Ort für Kinder war. Und von seinem ganz persönlichen Ausweg, falls die Realität doch einmal zu grau wurde.
Ich habe ja doch von klein an habe ich gelesen und auf die Weise Unmengen Neues gehört. In mich hineingezogen.
Ali Mitgutsch, der im Alter von 86 Jahren in München gestorben ist. Die Initiative Docs for Democracy schlägt ein neues Finanzierungsmodell für Dokumentarfilme vor. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hätten sich aus der Finanzierung langer, unformatierter Dokumentarfilme quasi verabschiedet, kritisierte der Filmemacher Thorolf Lipp im Deutschlandfunk Kultur. Notwendig sei eine schnelle Vollfinanzierung dokumentarischer Inhalte. Dies sei auch deshalb wichtig, weil Demokratien weltweit unter Druck stünden und eine gemeinsame Informationsbasis verloren zu gehen drohe.
Und die Antwort auf diese Herausforderung kann im Grunde nur darin bestehen, möglichst schnell ein wirkmächtiges Gegengewicht zu schaffen. Es geht also mit anderen Worten darum, alle verfügbaren Kanäle so schnell wie es geht mit viel mehr Qualitätsinhalten geradezu zu fluten. Und insofern sagt Docs for Democracy, wir wollen gänzlich neue Vergabe-, Auswahl- und Evaluierungsverfahren senderunabhängig, weil die Sender sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich als unfähig erwiesen haben, dem eigentlich klaren Funktionsauftrag, den die Politik ja formuliert, wirklich zu entsprechen.
Thorolf Lipp, Filmemacher und Mitglied der Initiative Docs for Democracy. Die US-Schriftstellerin und Bürgerrechtsaktivistin Maya Angelou wird als erste schwarze Frau der amerikanischen Geschichte mit einer Geldmünze geehrt. Das Abbild der 2014 verstorbenen Autorin ist auf einer neuen Ausgabe der Viertel-Dollar-Münze zu sehen, deren Auslieferung diese Woche begann. Das 25-Cent-Stück zeigt Angelou mit ausgebreiteten Armen vor einer Vogelsilhouette im Hintergrund. Die Schriftstellerin wurde unter anderem durch ihre Autobiografie bekannt, mit dem Titel »Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt«.
In Berlin-Charlottenburg im Hinterhof der Schlüterstraße 70 wurde vor 35 Jahren eine Arbeit begonnen, die bislang nicht ihresgleichen gefunden hat. 1986 haben Frauen das verborgene Museum gegründet und angefangen, Lebenswerke von häufig emigrierten Künstlerinnen aufzuarbeiten und auszustellen. Fotografinnen wie Eva Besnieu, Lotte Jacobi oder Die Ries und die Malerin Lotte Laserstein sind durch Ausstellungen im Verborgenen Museum wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückgeholt worden. Nach all diesen Jahren beendet das Museum nun seine Tätigkeit und übergibt die Sammlung an die Berlinische Galerie. Am Telefon begrüße ich die Kunstwissenschaftlerin Elisabeth Mordgard. Sie ist im Vorstand des Verborgenen Museums. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir wollen beides tun, Frau Mordgard, zurück und nach vorn schauen, aber erstmal zurück. Wie kam es 1986 zur Gründung des Museums?
Ja, in dem Zusammenhang sind unbedingt zwei Namen zu nennen, die beiden Namen der Malerinnen Evelyn Kuwerz und Gisela Breitling, die ihrer Zeit eine große Ausstellung initiiert hatten, die dann auch in der Akademie der Künste Berlin-West damals noch gezeigt wurde. Diese Initiative aus dem Impetus dieser Malerin haben sie dann fortgeführt und haben sich gesagt, bei einer solchen Eintagsfliege wie eine Ausstellung darf es nicht bleiben. Wir müssen einen Verein gründen, der auf Dauer sich um eben diese vergessenen, zu Unrecht im Vergessenen gebliebenen Künstlerinnen kümmern.
Über 150 Künstlerinnen hat das Museum ausgestellt, darunter die eingangs erwähnten. Ich kann Marianne Breslauer hinzufügen oder Iva, das war der Künstlername der 1942 in Sobibor ermordeten Fotografin Else Ernestine Neuländer-Simon. Waren diese Frauen bis zu ihrer Wiederentdeckung schlicht übersehen worden?
Wenn man dem Weg, den Lebenswegen und auch den Arbeitswegen dieser Künstlerin nachgeht, stellt man natürlich fest, dass sie zu ihrer Zeit durchaus in der Öffentlichkeit begrenzt oder auch darüber hinaus bekannt waren. Man muss in Archiven, in Zeitschriften, in der Bibliothek, in Büchern nachforschen und findet dann die eine oder andere durchaus vertreten, auch in Ausstellungen ihrer Zeit. Aber das hat natürlich auch mit der speziellen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun. Durch die verschiedensten Einschnitte, aber sicherlich auch durch eine ganz gezielte Aussortierung von Künstlerinnen, haben sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht das Parkett gefunden, auf dem sie dann wieder präsent werden konnten.
Es ist ja auch eine wissenschaftliche Recherche, die geleistet wurde. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, das knüpfe ich da an, was ich eben schon gesagt habe. Es ist nicht so einfach getan, wie man sich das heutzutage manchmal vorstellt. Nichts gegen das Medium des Digitalen. Aber mit dem Digitalen alleine ist es natürlich nicht getan. Es ist ein mühseliger, langwieriger Weg, teilweise in den privaten Archiven, die sich in den Familien vielleicht überliefert haben. Aber es ist natürlich eben einfach in den Bibliotheken und in den öffentlichen Archiven auf die Frage nach einer Künstlerin, die dann dort, wenn wir Glück hatten, mit einem Teilnachlass, mit einem Nachlass, mit einem Briefnachlass vertreten war, dort zu recherchieren und dort nachzulesen und herauszuholen, wo möglicherweise Erben, wo möglicherweise noch Werke zu finden sind, dort zu suchen.
Wie haben denn die Erben, Angehörige, aber manchmal eben auch noch die lebenden Künstlerinnen auf ihre Wiederentdeckung reagiert?
Zum Teil gibt es durchaus Erben, die an uns herangetreten sind. Das sind die berühmten Erben, die dann auf dem Dachboden irgendwas gefunden haben und sich gesagt haben, ach, ich habe was vom verborgenen Museum gehört, da reise ich doch mal nach Berlin und stelle denen das vor. Und im einen oder anderen Fall waren wir dann sehr beglückt und das war der Start zu einem neuen Projekt. Im anderen Fall sind wir auf die Künstlerinnen, auf die Fotografinnen, auf die Architektinnen zugegangen und im Großen und Ganzen war da eigentlich ein großer Zuspruch und eine Freude und meistens nach der Eröffnung einer Ausstellung dann durchaus auch Begeisterung.
Gibt es denn noch eine Begegnung, an die Sie sich besonders gern erinnern?
Da gibt es schon mehrere und da wir ja einen Schwerpunkt mit den Fotografinnen in den 80er und 90er Jahren hatten, kann ich mich natürlich gut an die Begegnung mit Lotte Jacobi hier in Berlin erinnern und mehrere Begegnungen, die wir dann an ihrem Wohnort in New Hampshire in den USA hatten und dort die Gelegenheit hatten, ihr gut sortiertes Archiv in einer Universität durchzugehen. Wir hatten eine wunderbare Begegnung mit der ungarisch-niederländischen Fotografin Eva Besnieu, die hier wunderbare Jahre, aus ihrer Sicht wunderbare Jahre, weil eben die Jahre zwischen 29 und 31 in Deutschland, in Berlin, in der Nähe des Bauhauses, in der Nähe von Laszlo Moholy-Nagy, das ist dann schon ein klingender Name, natürlich für so eine junge Frau, die aus Budapest nach Berlin gekommen ist, einfach eine glückliche und aufregende und anregende Zeit gewesen ist. Und Eva Besnieu haben wir dann eigentlich mit unserer Freundschaft ein Leben lang noch weiter begleiten dürfen.
Das Verborgene Museum hat einen großen Beitrag geleistet für die Wahrnehmung von Künstlerinnen. Wenn Sie es jetzt der Berlinischen Galerie überlassen, die Arbeit fortzusetzen, heißt das, Ihr Anliegen ist auf einem guten Weg?
Ich finde ja. 35 Jahre Graswurzelbewegung ist eine schon auch zu teilen sehr schwere Arbeit gewesen unter den Voraussetzungen mit den wenigen Mitteln, die zur Verfügung standen. Es ist auch eine Zeit, die sich dann in gewisser Weise in der Art, wie wir haben arbeiten können, überlebt hat. Und ein solches Projekt, eine solche Idee an ein etabliertes Museum, das Landesmuseum für Bildende Kunst, Fotografie und Architektur als Auftrag übergeben zu können, ist eigentlich ein großes Glück.
Werden einige von Ihnen beratend weiter mitwirken?
Wie das immer so ist, wann werden schon gerne die Eltern von den Kindern gefragt, obwohl das jetzt hier generationsmäßig nicht das richtige Bild ist. Aber da gibt es natürlich ganz eigene Vorstellungen. Wir werden uns nicht aufdrängen. Wir werden sicherlich bei entsprechenden Fragen gerne die eine oder andere Überlegung und Tätigkeit auch nochmal übernehmen. Ich denke schon, dass es da zu konstruktivem Miteinander kommen kann.
In wenigen Tagen überträgt das Verborgene Museum in der Schlüterstraße 70 seine Aufgabe an die Berlinische Galerie und die Aufgabe ist, weiter außerordentliche, vergessene Künstlerinnen zu entdecken. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Mordgard, und schönen Abend.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Der russische Schriftsteller und Satiriker Viktor Schenderowitsch hat sein Land verlassen. Er gehört zu den über 220 Personen und Organisationen, die derzeit als ausländische Agenten diffamiert werden. Dieses Stigma ist bei der Menschenrechtsorganisation Memorial die Vorstufe zum endgültigen Verbot gewesen. Das Rechtshilfenetzwerk OWD Info fürchtet jetzt ebenfalls um seine Existenz und wehrt sich gegen die versuchte Zerschlagung. Sabine Adler berichtet.
OWD Info ist eine der größten Hilfsorganisationen Russlands. OWD heißt so viel wie Polizeiwache. Informationen direkt von diesen Polizeistellen sammelt OWD Info. Zum Beispiel, wenn bei Protesten Menschen festgenommen werden, wie das gerade bei Solidaritätsaktionen für Kasachstan geschieht. Aber das von Grisha Achotin mitgegründete Netzwerk zählt nicht nur Teilnehmer und Verhaftungen, sondern organisiert blitzschnell juristischen Beistand.
Als man uns zu ausländischen Agenten erklärte, war uns klar, dass jetzt staatliche Organe das als Startschuss verstehen, dass sie uns jetzt attackieren dürfen. Viele Jahre genossen wir einen gewissen Schutz, aber jetzt sind wir ein staatlich anerkannter Staatsfeind, was wir jetzt spüren mit der Blockade unserer Website.
221 Organisationen und Einzelpersonen stehen derzeit auf der Liste der ausländischen Agenten. Allein 2021 sind 11 Medienunternehmen, 42 Journalisten und 9 Nichtregierungsorganisationen dazugekommen. Bei OWD Info arbeiten 70 Hauptamtliche, 300 Anwälte und 3000 Aktivistinnen und Aktivisten. Es ist die größte Rechtsbeistandsorganisation Russlands. Werdet kein Werkzeug der Zensur. Mit diesem Aufruf wendet sich das Team von OWD Info an die Betreiber sozialer Medien und IT-Plattformen sowie an die Nutzer, dieser Bitte mit ihrer Unterschrift Nachdruck zu verleihen.
Für uns als IT-Organisation, die wir online als Nachrichtenagentur funktionieren und als Online-Service, um juristische Hilfe zur Verfügung zu stellen, kommt das einer Liquidierung gleich.
Wenn es nach der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor ginge, sollen auch die sozialen Medien alle OWD-Info-Accounts schließen. Doch die denken im Moment nicht daran, dies zu tun. Somit kann die Organisation diejenigen, die auf Kundgebungen verhaftet werden, weiter unterstützen. Per Hotline wie auch per Telegram-Bot können Hilfsrufe abgesetzt werden. Wer braucht Medikamente? Wer wird auf der Polizeiwache oder im Gefängnis gefoltert? Diese Kontaktmöglichkeiten nutzen 200.000 Abonnenten, sagt der 39-jährige ehemalige Journalist Grisha Ochotin. Er und auch sein Teamkollege Denis Schedow geben ihren Aufenthaltsort nicht preis, denn in dem derzeitigen repressiven Klima in Russland schweben sie in permanenter Gefahr, selbst verhaftet zu werden. Der 30-jährige Denis Schedow kämpft als Jurist für das Recht auf Versammlungsfreiheit, das derzeit in den allermeisten Städten in Russland stark eingeschränkt ist.
Wenn es nicht diese Unterstützung für die gäbe, die bei den Demonstrationen festgenommen werden, gäbe es noch mehr Menschenrechtsverletzungen, mehr Verhaftungen, mehr Verurteilungen. Kurzum, dieses Fließband würde noch viel schneller laufen.
Zwar wird in Russland nicht wie in Kasachstan mit scharfer Munition auf protestierende Personen geschossen, doch legal und friedlich zusammen mit anderen seine Meinung auf der Straße zum Ausdruck bringen, geht nicht nur wegen Corona, schon lange nicht mehr.
Die Lage verschlechtert sich immer weiter. Vor 10 Jahren haben nach der Präsidentschaftswahl die größten Protestaktionen und die größten Verhaftungswellen bis dahin überhaupt stattgefunden. Im vorigen Jahr sind schon allein bei 3 Nawalny-Demonstrationen im Januar und Februar mehr Menschen festgenommen worden als in den vergangenen 5 Jahren zusammen. 17.000 Personen waren es.
Außerdem wurden 1,5-mal mehr Haftstrafen verhängt als im Jahr zuvor, gab der oberste Gerichtshof der Russischen Föderation bekannt. Und es würde an sehr viel mehr Orten die automatische Gesichtserkennung eingesetzt, beklagt OWD Info. Menschen, die an Protesten teilnehmen, verlieren oft ihre Arbeit. Und trotzdem schreckt das viele nicht mehr ab, sich gegen die politische Unterdrückung offen zur Wehr zu setzen.
Trotz der schärferen Gesetze, der massenhaften Festnahmen, gehen immer mehr Leute auf die Straße, landesweit, in Städten, auf dem Land, nicht nur in Moskau und Petersburg. Es gibt immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen, mehr freiwillige Tätigkeit und mehr Leute, die mit Spenden solche Initiativen fördern. Uns haben 2021 mehr als 100.000 Personen unterstützt.
Für den Mitgründer von OWD Info, Grisha Ochotin, gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Härte des Staates und dem politischen Engagement der Bürgerinnen und Bürger.
Die Repressionen des Staates sind eine Reaktion auf die Stärke der Zivilgesellschaft. Je stärker die Zivilgesellschaft wird, desto härter sind die Repressionen als Reaktion darauf. Deshalb, die Zivilgesellschaft hat sich in den letzten 10 Jahren so sehr entwickelt, dass der Staat zu ganz anderen Maßnahmen der Repression greifen muss.
Dem Rechtshilfenetzwerk OWD Info droht die Zerschlagung. Sabine Adler berichtete über die Bedeutung der Online-Organisation für das zivile Leben in Russland. Der Berliner Alexanderplatz ist ein eher unwirtlicher Ort, unübersichtlich und zerklüftet. Freiflächen wird es bald keine mehr am Alex geben. Ambitionierte Pläne für Hochhausneubauten werden nach einer langen Wartephase umgesetzt. Das Haus der Statistik ist eines der letzten unsanierten Hochhäuser am Alex. Eine DDR-Ruine, die einmal neues Stadtquartier werden soll. Aber so weit ist es noch nicht. In einer Protestaktion wurde der marode Komplex 2015 symbolisch besetzt. Isis Rampf hat 2021 ihren Abschlussfilm über das Haus der Statistik gedreht. Sie hat europäische Medienwissenschaft in Potsdam studiert und wird dort am 13. Januar im Filmmuseum ihren Dokumentarfilm Alles anders Platz zeigen. Anschließend wird diskutiert über die lebendige Ostmoderne. Guten Abend, Frau Rampf.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
Sie haben im Haus der Statistik kreative Leute getroffen, die mit viel Einsatz einen Raum für Kunst, Kultur und Soziales geschaffen haben. Man sieht ein Laientheater, Kino und Chorproben. Im Film sieht man auch liebevoll gepflegte Kräuter- und Gemüsebeete. Die vielen Leute, die in dem völlig heruntergekommenen Haus etwas bewegen wollen, haben ja eine eigene Ordnung geschaffen. Es gibt PionierInnen und BotschafterInnen. Was genau ist deren Aufgabe?
Das Haus wurde besetzt und danach von den KünstlerInnen hat sich eine Initiative geformt, die versucht hat, dieses Quartier einfach anders zu entwickeln und auch versucht hat, die Stadt zu überzeugen, das Gebäude zu kaufen, damit das überhaupt erst möglich war, weil es war eigentlich geplant, dass das Gebäude abgerissen wird. Diese Initiative hat es tatsächlich geschafft und 2019 war dann der Plan, dass dort eben sogenannte PionierInnen-Nutzung einziehen in das Haus, die quasi erstmal austesten, wie das spätere Quartier eigentlich aussehen könnte. Weil das ist ein Riesenbauprojekt, das ist mehr als 10 Jahre wird das dauern oder dauert, ist ja schon im Gange. Und genau, diese PionierInnen habe ich dann tatsächlich 1,5 Jahre lang immer mal wieder begleitet. Unterschiedliche Gruppen, natürlich nicht alle, mittlerweile gibt es fast 50 feste Räume und es gibt immer wieder wechselnde PionierInnen, die dort Veranstaltungen machen. Aber genau, damit habe ich mich dann 1,5 Jahre lang beschäftigt.
Ja, es gibt etwa 40.000 Quadratmeter Fläche, das erfährt man in Ihrem Film. Und es gibt keine freien Räume mehr, nicht wahr?
Es gibt momentan keine freien Räume mehr. Es ist aber auch so, es dürfen nur die Erdgeschossflächen bespielt werden. Alles andere wird quasi oder wurde entkernt. Das ist mittlerweile schon erledigt tatsächlich. Und während dieser Entkernungsphase konnten die PionierInnen dann eben die Erdgeschosse bespielen, mussten die aber auch selbstständig herrichten, irgendwie zugänglich machen.
Eine Frau, die Sie im Film zeigen, sagt, es gehe ihr um soziales Business fürs Gemeinwohl. Es gibt im Haus eine sogenannte Materialmafia, die sich für einen alternativen Werkstoffhof stark macht und ressourcenschonend Wirtschaft. Glauben Sie, dass diese engagierten Betreiber eine Zukunft haben im Haus, wenn es denn mal eine erweiterte Bestimmung bekommt?
Das sind PionierInnen, das Haus der Materialisierung nennt sich das mittlerweile, also dem alternativen Wertstoffhof, wie sie das so schön gesagt hat im Film. Und ich denke, ja, also es gibt tatsächlich eben diese Zusammenschlüsse mittlerweile von diesen PionierInnen auch, die dadurch auch ein relativ starkes Netzwerk bilden können und die Möglichkeit haben, sich dort eben auch auszutauschen. Und es gibt auf jeden Fall Pläne, dass 20% nachher an Kunst, Kultur, Soziales geht. Und das steht auch tatsächlich fest. Das ist festgehalten, auch in der Politik. Und es werden auch sogenannte Experimentierhäuser geplant. Das kommt jetzt gar nicht im Film vor, aber das ist momentan der Plan. Und dafür sollen eben gerade auch solche alternativen Nutzungen mitten in die Stadt geholt werden. Weil eben am Alexanderplatz, das wissen wir alle, gibt es sehr viel Einkaufsmöglichkeiten, Büroflächen, aber wenig Kunst, Kultur, wenig soziale Flächen, auch gerade für AkteurInnen, die vielleicht kein Riesenbudget für Miete oder sowas auch mitbringen.
Das Haus hat ja vom Bund mehr als 3 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Der Bezirk will den Bau gemeinwohlorientiert entwickeln und auf dem Gelände wird bis 2031 das neue Rathaus Berlin-Mitte gebaut. Es wird also laut und staubig in der unmittelbaren Nachbarschaft. Wie stellen Sie sich vor, wird sich das weiterentwickeln für die Leute dort, die Sie 1,5 Jahre begleitet haben?
Momentan ist es so, dass eine Containerstadt quasi geplant wird, damit quasi die PionierInnen dort umziehen können während der Bauphase, jetzt während es tatsächlich eben staubig wird und danach auch einige wirklich wieder direkt einziehen können. Also dass es so ein fließender Übergang ist, wenn dann quasi ein Gebäude fertig ist, dass dann wieder PionierInnen dort direkt einziehen können. Also dass es eben ein geschlossener Kreislauf ist, dass die Menschen dort eben auch bleiben können und dort auch weiter mitgestalten können.
Es gibt in Ihrem einstündigen Film eine kurze Sequenz mit historischen Aufnahmen vom Alexanderplatz, aber die Geschichte des Ortes, auch des Hauses der Statistik, haben Sie ja so gut wie völlig ausgeklammert. Warum haben Sie darauf verzichtet, ein paar Informationen zum Zustand vor der alternativen Nutzung einzustreuen?
Ja, das lag tatsächlich an der Zeit des Films oder an der Dauer des Films. Also ich hatte eigentlich das Abschlussprojekt eben geplant und das war eher auf 30 Minuten geplant und es wurde immer länger und länger, weil ich eben so lange auch bei den PionierInnen war und dort auch selbst so aktiv war. Und ich habe mich dann entschlossen, tatsächlich eben mich auf das Heute zu konzentrieren. Natürlich ist die Geschichte wichtig für den Ort, aber für mich war es wichtig auch zu zeigen, da entsteht jetzt etwas Neues, ein alternatives Konzept von Stadt tatsächlich, was sie versuchen dort zu entwickeln.
Alles Andersplatz ist der Abschlussfilm von Isis Rampf, Masterabsolventin der Universität Potsdam. Am 13. Januar wird ihr Film in Potsdam gezeigt. Ich wünsche Ihnen, Frau Rampf, eine lebhafte Diskussion und jetzt erstmal einen guten Abend.
Vielen Dank.
Und nun sagt uns Gregor Sander, was ihm bei der Lektüre der Kulturseiten vom 12. Januar aufgefallen ist.
Man könnte meinen, das kurze, tragische Leben der englischen Prinzessin Lady Di ist inzwischen oft genug verfilmt worden. Aber in dieser Woche kommt mit Spencer eine neue Inszenierung in die Kinos und Maria Wiesner erklärt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Beweggründe des Regisseurs Pablo Larraín dafür. Ich wollte wissen, warum jemand wie meine Mutter diese Frau verehrte, die als Prinzessin auf einem anderen Kontinent lebte, sagt der Chilene. Nach der Filmpremiere im vergangenen September beim Festival in Venedig hatte er erklärt, Spencer auch für seine Mutter gedreht zu haben, da sie bislang keinen seiner Filme mochte. Leider verrät Wiesner nicht, ob die Mama denn dieses Mal zufrieden war, aber dafür ist die Kritikerin mit der Leinwand Diana sehr zufrieden, die dieses Mal von der Amerikanerin Kristen Stewart verkörpert wird und der bestätigt sie ein perfektes Upper-Class-Englisch. Fritz Göttler ist in der Süddeutschen Zeitung schon kritischer. Stewarts Darstellung der Diana ist abgesichert durch bemühten britischen Akzent und punktiert mit Versatzstücken, ikonischen Posen, die man aus der Presse kennt. Im Berliner Tagesspiegel zeigt sich Andreas Busche hingegen von Spencer begeistert. Nicht zuletzt dank einer furchtlosen Kristen Stewart, die sich ohne falschen Respekt die öffentliche Persona aneignet und die private frei, manchmal auch frei assoziativ interpretiert. Den gepressten Sprachduktus Dianas imitiert sie noch eine Nuance in Richtung nörgeligen Valley Girl Slang. Ein Hofpoet wird in keiner der Kritiken erwähnt, obwohl dies in einem royalen System eigentlich nichts Besonderes wäre. Dafür kommen wir in unserer mitunter als sehr nüchtern wahrgenommenen deutschen Demokratie offenbar dem Amt eines Parlamentspoeten einen Schritt näher. Vor einer Woche hatte ein Autorentrio um Simone Buchholz die Ernennung so eines Staatsdichters gefordert. Am Dienstag nun wurden sie bereits von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt empfangen, wie im Tagesspiegel zu lesen ist. Ich unterstütze es, einen neuen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen. Poesie kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Göring-Eckardt. In der Taz gibt es für so viel Begeisterung gleich mal Kontra. Heißt übersetzt vermutlich wohlige Auftragskunst im Dienst der Herrschenden und Politikkitsch, ätzt Jörg wie Malasena und befürchtet, zum Zuge dürften eher die institutionennahe Kulturszene kommen, die ohnehin am besten weiß, wie man die eigene Arbeit so gestaltet, dass man möglichst viele Bücher verkauft und Subventionen abgreift. Subversion ist vom Parlamentspoeten nicht zu befürchten. Da liegt der Taz-Autor auf einer Linie mit seinem Kollegen Marc Reichwein von der Tageszeitung Die Welt. Hatte sich die Literatur aus dem jahrhundertelangen Dienst hoheitlich repräsentativer Aufgaben, Hofsänger, Hofnarr, nicht mühsam befreit? Und nun soll sie auf diesem Posten reinstalliert werden, wenn auch formal im Bereich der Legislative, nicht mehr der Exekutive angesiedelt, fragt Reichwein. In der SZ wird noch auf den Wandel einer Institution hingewiesen. Der Wiener Männergesangverein ist eine der ältesten, sicherlich bedeutendsten Chorvereinigungen, nicht nur von Wien. Aber nach fast 170 Jahren fehlt im Tenor der Nachwuchs, schreibt Helmut Mauro und dass stattdessen nun Frauen angeworben werden. Chorleiter Wilfried Mandl erklärt im Interview schon mal deren Bezeichnung. Da gibt es noch kein Wort dafür, wir sagen Tenörinnen. Warum es mit den Männern im hochbetagten Bereich nicht weiterging, erklärt der Wiener sehr bildlich. Man muss auch sehen, ob sie Gebiss tragen, da kann es auf der Bühne schon auch kleinere Unfälle geben, wenn das nicht richtig befestigt ist. Also das ist alles eine unsichere Sache, so Mandl. Der Wiener Männergesangverein also zukünftig mit Tenörinnen, vielleicht dann ja wieder ein Chor mit Biss?
Diese Frage drängte sich Gregor Sander auf. Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.